Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie wurde am Vormittag bei einem Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel in ihr Amt eingeführt. Ihr Vorgänger Hermann Partzinger wurde nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Peter Klinke, RBB 24.
Partzingers Nachfolgerin Marion Ackermann tritt ihr Amt am kommenden Sonntag an. Sie war bisher Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Die Stiftung ist mit mehr als 2100 Mitarbeitern Deutschlands größte Kultureinrichtung. Zu ihr gehören auch die staatlichen Museen zu Berlin.
Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Mit mehr als 1300 Kilometern habe Finnland die längste europäische Grenze zu Russland, sagte Merz bei einem Besuch im finnischen Turku. Der NATO-Partner leiste Beachtliches bei der Sicherung dieser Grenze. Dabei werde man das Land nicht alleine lassen.
Wir wissen, dass über diese Grenze, wie über andere auch, die Migration instrumentalisiert wird als Teil auch der hybriden Kriegsführung gegen uns. Wir werden das nicht hinnehmen, weder von Russland noch von Belarus. Und deswegen ist der Schutz der europäischen Außengrenzen auch und gerade hier in Finnland eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nicht alleine dem Land überlassen, sondern die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen, sind auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. In Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald hat es am Morgen einen Antiterror-Einsatz gegeben. Das hat ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem RBB bestätigt. Matthias Wetzel, RBB 24.
Demnach ging es um den Vorwurf der Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation. Ein Verdächtiger wird beschuldigt, illegale Warentransporte aus Deutschland in die Republiken Donetsk und Lugansk organisiert zu haben. Die Gebiete liegen im russisch besetzten Teil der Ukraine. Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine gelten auch für diese Regionen strenge Sanktionen. Festgenommen wurde bei der Aktion heute niemand, auch weitere Einzelheiten zum Verdächtigen wurden nicht bekannt. Nach Angaben eines RBB-Reporters ist der Einsatz inzwischen beendet.
Berlin und weitere Bundesländer stellen am Nachmittag ihre Olympia-Bewerbung vor. Bei der Präsentation im Olympiastadion sind auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke dabei. Beide Länder bewerben sich gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein. Werner Schoninger, RBB 24.
Der Manager der BR Volleys, Nieromant, begrüßte die Pläne. Im RBB 24 Inforadio sagte er, davon profitiere die gesamte Stadt. Zugleich forderte Nieromant vom Senat mehr zu tun, damit die Bevölkerung mehr eingebunden wird. Denn Olympia funktioniere in einer sportbegeisterten, aber auch kritischen Stadt wie Berlin nur, wenn alle mitmachten. Sportsenatorin Sprange habe bislang noch nicht erklärt, wie sie die Bevölkerung und die Sportverbände einbinden will. Olympia bedeute zusätzliche Mittel für die Sportstätten der Stadt und könne ein neues Gemeinschaftsgefühl bewirken, so Nieromant. In Paris sei das gelungen.
In Großbritannien ist nach wie vor unklar, warum gestern Abend in Liverpool ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Es werde auch untersucht, ob es sich um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall gehandelt haben könnte, hieß es von den Ermittlern. Ein terroristisches Motiv wird zurzeit ausgeschlossen. Von den 47 Verletzten sind 4 in Lebensgefahr, wie der Bürgermeister von Liverpool der BBC gesagt hat. Der Vorfall ereignete sich während der Meisterfeier des englischen Fußballclubs FC Liverpool. Der Fahrer wurde festgenommen. Es handelt sich um einen 53-jährigen Briten. Der deutsche Aktienindex DAX hat am Vormittag einen weiteren Rekord aufgestellt. Mit 24.161 Punkten lag er zwischenzeitlich so hoch wie noch nie. Grund sind steigende Kurse bei den Rüstungswerten. So haben etwa die Aktien von Rheinmetall ihre Gewinne ausgebaut. Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich von Trainer Ole Werner getrennt. Das hat der Verein am Vormittag offiziell bestätigt. Der 37-jährige Werner hatte vorher angekündigt, dass er seinen im Juni 26 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Werder Bremen hat die Saison als Tabellenachter beendet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner Land dichte Wolken, örtlich auch etwas Regen, Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Zehlendorf 16 und in Buch 19 Grad, in Perleberg 16 und in Senftenberg 21 Grad. Die Zeit 12:05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2 mit Caroline Pierich.
Das stimmt und gleich auch mit dem Leiter der Leniner Sommermusiken, Gerhard Oppelt.
Thank you.
Dominik Kiefer und das Capriccio Barockorchester mit der Ouvertüre zum Oratorium Samson von Georg Friedrich Händel. Und dieses Oratorium erklingt in Gänze beim Abschlusskonzert bei der Leniner Sommermusiken in diesem Jahr, ganz zum Schluss, wenn die dann vorbei sein werden, am 5. Oktober in der Klosterkirche Lenin. Können Sie sich schon mal vormerken, wenn Sie möchten. Wir stehen jetzt noch vor dem Anfang. Am kommenden Freitag beginnen sie nämlich die Leniner Sommermusiken. In diesem Jahr ist das sogar eine Jubiläumsausgabe. Seit 50 Jahren gibt es das Festival schon, diese Reihe. Und künstlerischer Leiter ist der Kirchenmusiker Gerhard Oppelt. Den darf ich jetzt im Studio begrüßen. Schön, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für diese Einladung.
Ich möchte mit Ihnen das Gespräch auch am Anfang beginnen. 50 Jahre, damit zählen die Leniner Sommermusiken zu den ältesten Musikreihen in Brandenburg. Gegründet wurden sie 1975 im Kloster Lenin. Da waren auch Musizierende aus westlichen Ländern eingeladen. Und damit man in der DDR nicht den Eindruck bekam, dieses Festival sei eine Konkurrenz zu staatlichen Kulturveranstaltungen, sprach ein Pfarrer immer ein Segenswort vor den Konzerten. Was hat sich denn davon gehalten?
Das ist nach wie vor so, dass wir sehen, dass diese Reihe pfarrerlich und in diesem Fall ist eine Pfarrerin begleitet wird und entweder eine Begrüßung gesprochen wird oder ein Schlusssegen. Es soll ein geistliches Musikfestival sein, auch wenn wir zwischendurch Dinge spielen und aufführen, auch immer gespielt haben, die eigentlich gar nicht geistlich sind, aber in diesem Zusammenhang, in dieser zauberhaften Kirche ist es natürlich immer irgendwie geistlich.
Mit dem Samson von Händel wird die Jubiläumsausgabe zu Ende gehen. Ich habe es schon gesagt, da spielt dann das Ensemble Berlin Barock. Für diese Aufführung haben Sie einen Festivalchor gegründet. Wer singt denn da mit?
Naja, das ist Festivalchor, es klingt so hochtrabend, aber uns ist kein besserer Begriff eingefallen. Klingt wir möchten gut. Menschen aus der Umgebung, aus der Region, Lenin, aus dem flachen Land animieren, gezielt für bestimmte Projekte zusammenzukommen und Musik zu machen hier bei uns. Da wohnen viele Sängerinnen und Sänger in den kleinen Dörfern und die suchen ihr musikalisches Heil dann in Brandenburg, Potsdam oder Berlin und fahren weite Wege, um dem Chor ihrer Wahl teilnehmen zu können regelmäßig. Und ich habe festgestellt, dass sie auch gerne mal für ein Projekt am Wochenende sowas zusammenkommen, um mal gezielt ein Stück einzustudieren und dort aufzuführen, aber nicht jede Woche kommen mögen. Der Festivalchor setzt sich zusammen aus der Leniner Kantorei. Das ist ein Chor, der jede Woche probt, ganz normal. Und dann Freunde und Freundinnen dieses Chores, die dann dazukommen.
Insgesamt wird es 7 Orgelmatineen geben. Insgesamt 22 Konzerte und jetzt ist es ein bisschen gemein, den künstlerischen Leiter nach seinem Lieblingskonzert zu fragen. Ich mache es aber trotzdem. Worauf sind Sie denn besonders stolz? Worauf freuen Sie sich?
Na, ich freue mich auf alle natürlich. Vielleicht stelle ich immer wieder oder versuche den Aspekt als älterer Musiker in den Vordergrund zu stellen, dass es um die Zukunft geht. Es ist ja auch der Slogan dieses Festivals, Rückblick nach vorn. Wir machen jetzt keine große Retrospektive und laden Künstlerinnen und Künstler ein, die immer schon mal da waren. Das schaffen wir organisatorisch gar nicht. Und meine Idee ist gewesen bei der Konzeption dieses Jubiläumsfestivals, dass wir sagen, wir müssen die nächste Generation in die Spur bringen. Dazu gibt es ja auch mit tatkräftiger Hilfe aus Ihrem Haus am 5. und 7. Juli das Konzert mit den Bach-Kantaten des jungen Ensembles Jeune Esprit. Das sind um die 20 Jahre alte Jugendliche, die auf der professionellen Schiene sind. Sie studieren teilweise in Basel, Leipzig und Bremen und so weiter. Und Bernhard Schrammeck wird dann am Sonntag, den 6.7. Bach-Kanal live dort machen. Hier bekannt aus seiner tollen Sendung. Am Montagnachmittag wird er dann diese Kantate 76 sich noch mal vornehmen und dort mit den Jugendlichen zusammen musizieren. Das ist für mich eigentlich nicht das Hauptevent in dieser Reihe, aber schon maßgeblich in die Zukunft weisend. Und das ist mir wichtig.
Gucken wir jetzt trotzdem noch mal zurück. Sie haben die Sommermusiken direkt vom Gründer Ulrich Gericke übernommen. Was wissen Sie denn über die frühe Phase der Leniner Sommermusiken? Welche Anekdoten kann man sich heute noch anhören?
Naja, ich habe eine Sammlung bekommen mit Anekdoten, die ich eigentlich mit der Erwartung, dass ich daraus ein Buch mache, das habe ich aber einfach nicht geschafft. Es gibt natürlich viele Anekdoten. So viel ich mitbekommen habe, ist die Gründung 1975 insofern typisch DDR gewesen, dass viele Musikerinnen und Musiker bereit waren, dort für ein geringes Honorar professionell aufzutreten und zu sagen, wir möchten gerne, dass an diesem Ort, in dieser Kirche Musik auf diesem Niveau stattfindet. Und das hat lange gut geklappt. Das ist auch über die Wende, sage ich mal, gerettet worden. Herr Gericke war nicht direkt mein Vorgänger, das war Andreas Behrendt, der das auch über viele Jahre sehr gut gemacht hat in Lenin. das Festival. Es ist eigentlich auf der einen Seite ein Selbstläufer, weil viele Ehrenamtliche in dem Ort, in der Kirchengemeinde dafür sorgen, dass dieses Festival läuft, dass die Infrastruktur stimmt. Auch letztlich, dass die Finanzen zusammenkommen. Das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen, ich sage mal, ohne das abwerten zu wollen, dass andere professionalisiert worden, dass wir verlässliche Zuschüsse bekommen haben, um bestimmte Dinge auch machen zu können. Das hat sich während der Corona-Zeit ergeben. Wir haben ja auch in der Corona-Zeit das Festival durchhalten können, 25 Mal umgeplant, aber letztlich davon profitiert, weil Menschen es genossen haben, zu wissen, wo sie sitzen, was sie erwartet. Und dieses Platzierungssystem, das haben wir jetzt durchgehalten, das machen wir jetzt auch immer noch in der Kirche. Also man kommt nicht rein und muss sich einen Platz suchen, sondern man kann zu Hause überlegen, wo möchte ich sitzen. Und das ist ein Service, der offenbar vielen Menschen sehr wichtig ist. Wir haben viel besseren Vorverkauf als früher und eigentlich auch eine bessere Auslastung dadurch.
Sie haben sie jetzt schon erwähnt, die vielen ehrenamtlichen Helfenden, die kommen. Sie haben gesagt, sie haben es professionalisiert, ohne das abwerten zu wollen. Aber wo werden denn die ehrenamtlichen Helfer eingesetzt?
Naja, es beginnt mit der Planung natürlich. Im Gemeindekirchenrat wird das Festival geplant und beschlossen, wie es dann sein soll. Es muss die Werbung verteilt werden. Einfach die Leute müssen, und zwar nicht nur Zettel verteilt werden, sondern auch die Mundpropaganda muss funktionieren. Es sind viele Helferinnen und Helfer, die den Kirchdienst machen, so nennt man das in der Kirche, also dafür sorgen, dass die Tür offen zugemacht wird, dass die Leute einen Service bekommen, dass sie wissen, wo sie ihre Sachen lassen können und so weiter. Dann muss der Abenddienst gemacht werden. Es müssen die Karten verkauft werden an der Abendkasse und es müssen kontrolliert werden. Die Leute müssen zu ihren Plätzen geleitet werden. Das machen alles Ehrenamtliche.
Das wirkt also auch als gemeinschaftsstiftender Faktor.
Ja, also ich habe die Gemeinschaft einfach genießenderweise übernommen, muss ich gestehen. Aber das ist toll, wie das dort läuft. Also ist für mich als Berliner eine ganz neue Erfahrung gewesen, als ich das vor 8 Jahren übernommen habe, dass dieser Gemeinschaftsgeist, der viel besser entwickelt ist, als ich es zumindest in Berlin erlebt habe. Vielleicht ist es in Berlin an anderen Stellen auch so, aber ich habe es so in dieser Intensität dort zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich als Kirchengemeinde erlebt.
Wie gehen Sie denn an die Programme heran, um nochmal auf das Künstlerische zu schauen? Was ist Ihnen besonders das wichtig?
Naja, ich kann immer nur das richtig beurteilen, was ich selbst auch kenne. Das ist ein bisschen ein Problem für so ein Ein-Personen-Festival oder Wenig-Personen-Festival. Wir haben kein großes Kuratorium oder sowas, die dann sagen, wir möchten dieses Jahr mal das machen, sondern ich muss schon schauen, was halte ich für machbar in diesem Raum und fürs Publikum auch wirklich wichtig und dann sehen, mit welchen Leuten kann ich das machen. Und das ist so ein bisschen ein Selbstläufer. Ich kriege Angebote, zum Beispiel auch von meinen Kindern, die da mitmachen, verschiedene Ensembles. Und das zieht dann sofort Kreise. Dann melden sich andere, die dazu passen und dann rüttelt sich das so zurecht.
Jetzt am kommenden Freitag, am 30. Mai, beginnen die Lenina Sommermusiken in diesem Jahr. Wie gesagt, ein Jubiläumsjahr, 50 Jahre gibt es sie, bis zum 5. Oktober dauern sie an. Womit beginnen sie denn jetzt?
Das ist tatsächlich ein Sonderfall. Kloster Lenin, die Stadt Kloster Lenin, hat eine Partnergemeinde in Tervuren, das ist ein Vorort oder ein Ort bei Brüssel. Und diese Tervürener haben ein großes Brass-Ensemble. Nicht professionelles, aber sie sind praktisch auf professionellem Niveau. Und die möchten schon seit Jahren gerne ein Konzert in Lenin machen und werden das jetzt am Beginn dieser Sommermusiken am nächsten Freitag machen. Das ist für uns ein ungewöhnliches Projekt tatsächlich. Und ich bin sehr gespannt, freue mich sehr drauf. Wir haben da auch diesen sogenannten Festivalchor dazugeholt, um am Anfang einen Monteverdi-Satz von Dies in Adiutorium zu machen und zum Schluss das Halleluja aus Messiah mit dem Brass-Leuten zusammen. Und wir toppen das Ganze noch. Das ist auch ein großer Versuch von uns mit einem Dinner en commun hinterher. Also jeder bringt was zu essen mit. Wir sorgen allerdings für die Tischdecken, die müssen nicht mitgebracht werden und setzen uns dann in den Garten. Das Wetter soll gut werden, habe ich jetzt gerade in der Wetterprognose gehört.
Also auch vom Publikum bringt jeder was zu essen mit.
Jeder bringt was mit und wir setzen uns dann mit 150 Leuten draußen im Garten an eine lange Tafel und feiern das Konzert und den Beginn der Sommermusiken.
Auf Radio 3 war der Leiter der Sommermusiken im Kloster Lenin zu Gast, Gerhard Oppel. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Und wir machen jetzt hier weiter mit einer D-Moll-Sonate für Oboe von Elisabeth Jacquet de la Guerre in einer Aufnahme mit Juri Valentin und dem Ensemble Reflektor. Sonata Nummer 1 in D-Moll von Elisabeth Jacquet de la Guerre mit dem Oboisten Juri Valentin und dem Ensemble Reflektor. Und Musik von Elisabeth Jacquet de la Guerre wird es auch bei den Leniner Sommermusiken geben am 21. Juni, dann mit Judith von der Goltz und Elina Ahlbach, die übrigens auch hier gerade im Ensemble Reflektor mitgespielt hat. Das hat Gerhard Oppelt erwähnt, der Leiter der Leniner Sommermusiken. Er war gerade auf Radio 3 im Gespräch. Und wenn Sie das gern nochmal hören möchten, können Sie auf radio3.de. Der dritte Satz aus der Scaramouche-Suite von Darius Milhaud mit Katja Labeck und Marielle Labeck, beides Pianistinnen. Jetzt ist es 12.30 Uhr, ganz genau. Sophie Wannmacher ist hier.
Radio 3, Kultur kompakt.
Die verheerenden Brände in Los Angeles sind mittlerweile schon wieder 6 Monate her. Betroffen war davon auch das Thomas-Mann-Haus, wo seit 2018 auch Künstlerinnen und Künstler residieren dürfen. Und jetzt soll das Thomas-Mann-Haus wieder eröffnet werden und seinen regulären Betrieb aufnehmen.
Und zwar genau 150 Jahre nach der Geburt von Thomas Mann am 6. Juni. Dann soll es auch ein Konzertprogramm und Lesungen geben und auch das Stipendienprogramm des Hauses soll dann wieder starten. Die neuen Stipendiaten stehen schon fest. Darunter ist zum Beispiel auch der Kurator und Intendant des Beethovenfests Bonn, Stephen Walter. Die Brände im Winter in Los Angeles haben ja viele, viele Häuser zerstört. Das Thomas-Mann-Haus, das ist aber zum Glück zum großen Teil unbeschadet geblieben. Die Villa Aurora, die gibt es ja auch noch. Das ist auch eine deutsche Künstlerresidenz. Und die muss wohl noch mehrere Monate geschlossen bleiben.
Am Grillo-Theater in Essen streitet offenbar seit längerem schon die Doppelspitze. Das hat jetzt Folgen.
Der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung zufolge wollen die beiden Intendantinnen jetzt nicht mehr zusammenarbeiten. Der Situation vorausgegangen ist wohl auch, dass der Ehemann einer der Intendantinnen, Christina Zintels, selbst am Theater gespielt hatte und von der Belegschaft als sowas wie ein inoffizieller Intendant wahrgenommen worden sein soll. Am Grillo-Theater ist der Streit offenbar schon länger bekannt und man bemühe sich jetzt um eine schnelle Lösung.
Jetzt weist uns Sophie Wannmacher auf eine Veranstaltung am kommenden Sonntag hin. Die Karten könnten vermutlich schnell vergriffen sein. Zu Gast ist nämlich der Schauspieler und Autor Christian Berkel.
Ja, und der hat eben schon mit ganz großen Filmregisseuren zusammengearbeitet, wie zum Beispiel Ingmar Bergman oder Quentin Tarantino. Und er hat natürlich an den großen Theatern in München, Wien und Berlin gespielt und schreibt auch noch Romane. Sein neuester Roman ist autofiktional und heißt Sputnik. Christian Berkel ist nämlich genau in dem Monat geboren, in dem die Sowjets den ersten Sputnik-Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen haben. Und was dann geschah, das hat er hier auf Radio 3 erzählt.
Als die Hebamme meinem Vater dieses kleine Bündel übergab, sie sagte, hier kommt ihr Sputnik. Er guckte das so an und sagte, das ist nicht mein Sohn. Sagte, natürlich ist das ihr Sohn. Sagte, nein, ich habe den ja kurz nach der Geburt gesehen, das ist er nicht. Gucken Sie bitte nochmal in den Unterlagen nach. Und dann schaute sie nach und es war tatsächlich so, ich wurde vertauscht und dann wurde zurückgetauscht.
Ja, und darüber und was danach geschah, hat er den Roman geschrieben. Das ganze Gespräch mit Christian Berkel können Sie nachhören auf radio3.de. Und live erleben können Sie ihn dann am Sonntag in der Reihe Die schöne Lesung.
Er liest dann aus seinem Roman Sputnik hier bei uns im Haus des Rundfunks in Berlin-Charlottenburg in der Masurenallee im großen Sendesaal. Und wenn Sie live dabei sein möchten, dann könnten Sie sich jetzt schon um Karten kümmern. Und die können Sie bekommen, zum Beispiel über den rbb-Ticket-Service. Die kosten 28,50 Euro. Um 18 Uhr geht es am Sonntag dann los.
Thank you.
Tugan Sokejew und das Deutsche Symphonieorchester Berlin mit dem dritten Satz, dem Scherzo Presto aus der Orchester-Suite Nummer 3 in G-Dur von Peter Tschaikowski. Die Zeit, das ist jetzt 12.38 Uhr. 100 Jahre gibt es den Rundfunkchor Berlin in diesem Jahr, 1925 gegründet, für den damals noch sehr jungen Rundfunk. Und diese ganze Saison 2025, 24, 25 stand unter diesem Jubiläum. Und am Sonnabend begeht der Rundfunkchor Berlin feierlich den Abschluss dieser Jubiläumssaison. The Art of Choral Music, so ist das Konzert überschrieben, mit A Cappella-Stücken und Chorsymphonik. Chefdirigent Gijs Lenaers wird diesen Abend im großen Saal des Konzerthauses Berlin dirigieren, bei dem auch Solostimmen aus dem Rundfunkchor zu hören sein werden und bei dem das Rundfunksinfonieorchester Berlin mitwirken wird. Rachel Sophia Dries ist die Chordirektorin des Rundfunkchors Berlin. Guten Tag.
Hallo.
Im Abschlusskonzert The Art of Choral Music vereinen Sie im Programm A Cappella Musik und Chorsymphonik, Verdi, Vaughan Williams, Mendelssohn Bartholdy und Musik des kürzlich verstorbenen Niederländers Robert Heppener stehen auf dem Programm. Was erzählt denn dieses Programm über den Rundfunkchor?
Ja, das Programm bildet eigentlich ganz schön ab, wofür der Rundfunkchor steht und was er besonders gut kann. Der Verdi besteht ja aus 4 Teilen, wie der Name sagt, Quattro Pezzi, und 2 davon sind A Cappella und 2 davon sind eben mit einem großbesetzten Sinfonieorchester. Das ist im Prinzip das, ja, was wir täglich machen und was man durch unsere ganze Saison erleben kann. Und das ist natürlich auch ein Repertoire, was der Chor einfach mit ganz großer Seele und ganz großer Hingabe singt. Und der Mendelssohn, mit dem wir zum Beispiel das Programm eröffnen, das ist wirklich ein klassisches A Cappella-Werk, ein A Cappella-Psalm, den Mendelssohn für den Domchor hier in Berlin geschrieben hat. Das gehört einfach auch dazu, wenn ein Chor 100 Jahre alt wird, dass man die Königsdisziplin einmal präsentiert. Und der Heppener, der ist eine Reflexion tatsächlich darauf. Mhm. Das geht direkt ineinander über, denn der hat sozusagen seine Antwort oder seine Interpretation zu dem Mendelssohn künstlerisch dargelegt.
Mit dabei ist auch das Rundfunksinfonieorchester Berlin. Ich habe es erwähnt, das ja sogar schon seit mehr als 100 Jahren besteht. Wollen Sie damit jetzt auch nochmal ein Ausrufungszeichen setzen? Wir haben starke Klangkörper hier in die Rundfunkensembles, die ja in der ROC seit 1994 zusammengefasst sind.
Ja, absolut. Also wir haben insgesamt 4 Jubiläumskonzerte in der Saison veranstaltet und es war immer klar, dass eins, idealiter das letzte, ebenso ein typisches chorsinfonisches Programm enthalten sollte, was wirklich unser Hauptgeschäft im Prinzip ist. Und da gehört das Rundfunksymphonieorchester zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester einfach zu unseren festen Partnern in der Holding, in der Rundfunkorchester- und Chöregesellschaft. Und ja, das RSB ist 1923 gegründet, also 2 Jahre vor uns, aber seitdem verbindet uns eben im Prinzip schon eine 100-jährige Zusammenarbeit und die wollten wir natürlich gemeinsam feiern.
Sie sind Direktorin des Rundfunkchors. Ihr Chefdirigent Heiß-Lehners wird am Samstagabend den Abend leiten. Für ihn ist es ja auch ein kleines Jubiläum. Er ist vor 10 Jahren zum Rundfunkchor Berlin gekommen. Was hat sich denn in seiner Zeit getan, wenn Sie auf die Konzertformate des Rundfunkchors schauen?
Ja, Heiß-Lehners ist vor allem ein ganz exzellenter Klangkünstler. Er ist auch Perfektionist. Er puzzelt unheimlich gut mit den einzelnen Stimmen, mit dem Gesamtklang. Das hat er ganz hervorragend gemacht. Das ist auch super wichtig, gerade für die Zusammenarbeit mit den Orchestern. Er hat ja zum Beispiel auch den Übergang von Simon Rattle zu Kirill Petrenko bei den Philharmonikern begleitet. Das war für uns eine unheimlich wichtige Zusammenarbeit. Und er hat aber auch, wie das schon sein Vorgänger Simon Halsey im Prinzip angestoßen hat, innovative Konzertformate für den Rundfunkchor entweder fortgeführt oder neu erfunden. Er gestaltet ja mit uns 3-mal in der Saison die sogenannte Rundfunkchor-Lounge im Heimathafen Neukölln, wo er wirklich mit viel, ja, wie soll ich sagen, Leidenschaft und auch viel Zeit und Ressourcen reinsteckt, um immer wieder passend zum Thema, es gibt dann immer ein Thema wie zum Beispiel die Kunst des Alleinseins oder Apokalypse, Musik zu finden, dafür geht er auch gerne mal in die Staatsbibliothek und sucht Sachen raus, die noch gar nicht aufgeführt wurden und B, das in einem Gespräch mit einer Moderatorin eben auch zu erklären und darüber zu reflektieren, wie die Musik ins Leben wirkt und umgekehrt.
So, Samstag leitet er also das Konzert um 20 Uhr im Konzerthaus und davor gibt es auch eine Einführung um 19.10 Uhr und es wird ein Film gezeigt über das Projekt Human Requiem, das ist ab 17.30 Uhr zu sehen. Das war ein international erfolgreiches Projekt. Könnten Sie uns nochmal für uns umreißen, worum es da geht?
Ja, absolut. 2012 haben Sascha Walz und Jochen Sandig das Brahms-Requiem, eines der Herzstücke des Chores und auch vieler AmateursängerInnen deutschlandweit und vielleicht auch weltweit, in einer szenischen Einrichtung ins Radialsystem gebracht. Brahms selbst hat nicht nur die Orchesterfassung, sondern auch eine Fassung für 2 Klaviere geschrieben. Wir haben das dann für 1 Klavier 4-händig umschreiben lassen. Und seit der Premiere 2012 tourt diese Produktion, bei der das Publikum zusammen mit dem Chor im Raum ist und man ganz nah an den Sängerinnen und Sängern dran ist und dieses Brahms-Requiem einfach nochmal viel direkter erleben kann. Das tourt tatsächlich seitdem um die ganze Welt. Und 2023 waren wir eingeladen in der Kulturhauptstadt Elefsina in Griechenland, dort in der antiken Stätte des Eleusis-Heiligtums, des Demeter-Heiligtums, dieses Human Requiem, wie wir es nennen, zu performen. Und da ist ein ganz wunderbarer Film entstanden, den man eben am Nachmittag bereits im Konzerthaus im Werner-Otto-Saal sehen kann.
Sie hatten ja während der Jubiläumssaison auch einen Ideenwettbewerb ausgerufen, Chor der Zukunft, um 16 Uhr am Samstag. Da werden Sie die Ergebnisse vorstellen und die Gewinner. Was war denn die Aufgabe bei diesem Wettbewerb?
Ja, die Aufgabe war im Prinzip, Menschen, die vielleicht noch gar nicht mit uns in Kontakt sind oder wenig mit uns in Kontakt sind, einfach zu fragen, was möchtest du gerne mal hören? Wie sieht für dich der Chor der Zukunft aus? Also aufzurufen, sich ein Konzertformat zu überlegen, vielleicht auch ein gerechteres Ticketsystem zu überlegen oder Anstöße zu geben, wie man klassische Musik und insbesondere Chormusik noch mehr Menschen in der Gesellschaft zugänglich machen kann. Und das wollen wir ganz gerne am Samstag nicht nur die Ergebnisse präsentieren, sondern wir wollen auch darüber reden, wie gut hat das funktioniert, wen haben wir erreicht, auf welche Hürden sind wir gestoßen. Das ist ein ganz interessantes Thema, weil ich glaube, dass die komplette Kulturszene da auch was von mitnehmen kann, weil das in den Fragen der Partizipation und auch der Relevanz von Klassik in der Gesellschaft zukünftig weiterhin vielleicht sogar noch eine größere Rolle spielen wird als bisher.
Also ein vollgepacktes Programm.
Dann wir haben ja auch was zu feiern. Ja.
Rahel Sophia Dries war das auf Radio 3, die Direktorin des Rundfunkchors Berlin. Das Abschlusskonzert der Jubiläumssaison ist an diesem Wochenende am Samstag, 31. Mai um 20 Uhr im Konzerthaus Berlin im Großen Saal. Da gibt es vielfältiges Programm, darüber haben wir gesprochen, eine Diskussion zum Ideenwettbewerb Chor der Zukunft um 16 Uhr, dann den Film Human Requiem um 17.30 Uhr, die Konzertaufführung um 19.10 Uhr und dann das Konzert um 20 Uhr. Für Karten müssten Sie 16 bzw. bis 56 Euro ausgeben. Und wir haben auch Radio 3 Karten für Sie. Wir können jetzt welche verlosen. 030 30 20 00 40 Berlin 30 20 00 40. Und Ihnen toi 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 für Samstag.
Ciao. Ciao.
Thank you.
Laudi alla Vergine Maria von Giuseppe Verdi mit den Frauen des Rundfunkchors Berlin unter Leitung von Heiß Lenas. Und Musik von Verdi wird der Rundfunkchor am kommenden Samstag auch singen bei seinem Saisonabschlusskonzert im Konzerthaus Berlin. Das ist ein ganz besonderer Nachmittag und Abend für das Publikum und für den Rundfunkchor. Er feiert ja in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Und die Direktorin des Rundfunkchors war auf Radio 3 zu Gast. Und wenn Sie möchten, Sie können das Gespräch auch nochmal hören auf radio3.de. 12.51 Uhr. Eneas Humm ist ein junger Bariton, gerade 30 Jahre alt. Er kommt aus der Schweiz, lebt aber schon seit vielen Jahren in Berlin. Er singt Opern, Operetten, Konzerte, Oratorien und Lieder. Da ist er ganz frei. Und so hat er auch sein viertes Album genannt, Libertas, also Freiheit. Darauf gibt es viel Schubert, aber auch unbekanntere Musik, zum Beispiel vom Österreicher Josef Marx. Der hat bis 1964 gelebt und gehört zu den Komponisten, die gerade wiederentdeckt werden. Dass er auch ein begeisterter Pianist war, das hört man ganz besonders im folgenden Lied Vale Carissima. Eneas Humm sagt dazu:
Zwischenspiel ist so unglaublich schön. Also das ist für mich ein Lied, eigentlich der Sänger begleitet das Klavier in diesem Lied, finde ich was, weil da sind so viele Farben und da ist diese Hoffnung und diese Sehnsucht, diese große Sehnsucht dieses Mönchs und der denkt, jetzt bin ich hier einfach.
See you.
der Bariton Eneas Hum und die Pianistin Doriana Czakarova mit Vale Carissima, einem Lied des österreichischen Komponisten und Pianisten Josef Marx. Und es stimmt ein bisschen, hier begleitet der Bariton das Klavier, so sagt es zumindest Eneas Hum.
Die Museumsinsel in Berlin feiert ihre Anfänge vor 200 Jahren. Feiern Sie mit! Im Herzen der Museumsinsel, im Kolonnadenhof, erwartet Sie ein Bühnenprogramm, bei dem auch Berliner Theater und Opernhäuser ein Jubiläumsständchen bringen. Lassen Sie sich durchs Weltkulturerbe führen, durch ein Bauensemble, das Schinkel und andere berühmte Architekten entwarfen. Und das weltbekannte Zeitgenossen wie David Chipperfield nun modernisieren. Genießen Sie die herausragenden Kunst- und Kultursammlungen. Nehmen Sie an Workshops teil und lassen Sie sich von vielfältigen Aktionen überraschen. Das Inselfest. Von Freitag bis zum Sonntag. Auf der Museumsinsel Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Partzinger verabschiedet worden. Kulturstaatsminister Weimer sagte, Partzinger habe sein Amt auf herausragende Weise ausgefüllt. Er sei Impulsgeber, Problemlöser und Leitstern auch in der europäischen Museumslandschaft gewesen. In Partzingers Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Bei der Veranstaltung im neuen Museum wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Mit mehr als 1300 Kilometern habe Finnland die längste europäische Grenze zu Russland, sagte Merz bei einem Besuch im finnischen Turku. Der NATO-Partner leiste Beachtliches bei der Sicherung dieser Grenze und dabei werde man das Land nicht alleine lassen.
Wir wissen, dass über diese Grenze, wie über andere auch, die Migration instrumentalisiert wird als Teil auch der hybriden Kriegsführung gegen uns. Wir werden das nicht hinnehmen, weder von Russland noch von Belarus. Und deswegen ist der Schutz der europäischen Außengrenzen auch und gerade hier in Finnland eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nicht alleine dem Land überlassen, sondern die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen, sind auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. In Königs Osterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald hat es am Morgen einen Antiterror-Einsatz gegeben. Das hat ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem RBB bestätigt. Matthias Wetzel, RBB 24.
Demnach ging es um den Vorwurf der Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation. Ein Verdächtiger wird beschuldigt, illegale Warentransporte aus Deutschland in die Republiken Donetsk und Lugansk organisiert zu haben. Die Gebiete liegen im russisch besetzten Teil der Ukraine. Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine gelten auch für diese Regionen strenge Sanktionen. Festgenommen wurde bei der Aktion heute niemand. Auch weitere Einzelheiten zum Verdächtigen wurden nicht bekannt. Nach Angaben eines